Da fühlen sich so viele Männer immer noch entmannt, wenn ihre Frau sie in der Karriere überflügelt.
Neid heißt nicht jetzt, eure Liebe ist kaputt und da ist nichts mehr zu retten, sondern das ist eher so wie im Auto, wenn die Öllampe angeht.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallo zusammen bei unserem Podcast Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir haben uns heute ein heißes Eisen ausgesucht, ein Thema, von dem man vielleicht denkt, was hat denn das in der Paarbeziehung zu tun? Aber wir merken gar nicht so wenig. Markus, bist du manchmal neidisch?
Ich und neidisch? Du bist neidisch. Du bist neidisch, weil ich so glücklich verheiratet bin.
Ja, ganz genau. Ich dachte eigentlich, Neid ist nicht so unser Thema, aber ihr werdet gleich sehen, wenn wir in konkrete Beispiele gehen, dann merkt vielleicht jedes Paar, wo es vielleicht doch seine Schwachstellen hat, tatsächlich in der Begleitung von Paaren begegnet uns dieses Thema sehr, sehr häufig, dass wir immer wieder hören, dass Leute unzufrieden sind mit ihrer Rolle in der Paarbeziehung oder dass sie sagen, Mensch, der andere hat so viele Freiheiten und ich nicht. Ja, wir hoffen, wir haben euch neugierig gemacht. Seid gespannt auf die nächste halbe Stunde.
Ja, es gibt ja so einen Grundsatz, zumindest in den Köpfen, der lautet, wer liebt, der neidet nicht. Und als Ideal würden wir sagen, genau richtig. Aber wir lieben und sind halt trotzdem manchmal neidisch. Ich glaube, dass es bei uns nicht sehr ausgeprägt war, aber wenn wir nachher die Beispiele durchgehen, die wir gesammelt haben, dann muss ich sagen, ach, das eine oder andere hat es bei uns schon auch gegeben. Und Neid ist, ich glaube, das gilt sogar als Todsünde. Also es ist eigentlich ein gravierender Faktor im menschlichen Leben und vielleicht auch im geistlichen Leben. Neid ist so was Gefährliches, wo man die Gefahr erst gar nicht sieht. Also einer hat es verglichen mit einem Hausschwamm in den Wänden. Das ist was, was man nicht so sieht. Aber es zerstört so leise die festen Mauern, das Fundament, das kann alles kaputt machen. Und von daher lohnt es sich wirklich in dieser Folge, sich mal Gedanken zu machen, wo ist Neid in unserer Beziehung und gibt es Möglichkeiten, dieses Gefühl, denn Neid ist ja auch ein starkes Gefühl, zu bekämpfen.
Ja, und Neid ist ja irgendwie, also so ein Gefühl kommt auf, weil da tatsächlich eine empfundene Ungerechtigkeit irgendwo ist, weil jemand sich zurückgesetzt fühlt, weil jemand den Eindruck hat, der andere kommt besser davon und ich komme nicht auf meine Kosten, ich komme zu kurz. Und dann haben wir dieses Gefühl und was machen wir dann mit dem? Also da wollen wir auch drüber sprechen. Eigentlich keiner will neidisch sein, keiner will das zugeben, aber viele merken dann doch, boah, dem anderen wirklich so von ganzem Herzen zu gönnen, den anderen blühen zu sehen, den anderen zum Strahlen zu bringen, ist eigentlich unser Ziel und zugleich macht es uns manchmal auch was aus, wenn der andere dann so ganz auf seine Kosten kommt und man das Gefühl hat, dem geht's so richtig gut und wo bleib ich bei alledem? Und dann zeigen sich so nachfolgend Gefühle, also der Neid hat dann ja so ein Gesicht, das er aufsetzt oder eine Maske, der sagt nicht, boah, ich bin so neidisch, sondern man merkt es dann in so einer, vielleicht in Aggressivität oder Unzufriedenheit, indem das jemand gereizt ist oder viel kritisiert. Wo ploppt es vielleicht bei euch manchmal auf im Alltag?
Und bevor ihr wegsappt und denkt, nein, Neid ist nicht mein Thema, ich bin nicht neidisch, lass uns mal eine Liste durchgehen von Neidsituationen. Mir ist sofort beim ersten aufgefallen, ich glaube, das hatten wir tatsächlich auch. Das ist der sogenannte Zeitneid. Das ist, wenn man das Gefühl hat, der andere, der hat viel mehr freie Zeit, Zeit, über die er verfügen kann, als ich selber. Also das trifft vor allem engagierte Mütter. Da kommt es, glaube ich, relativ häufig vor. Kleine Babys, Windelmarathon und nachts nicht durchschlafen können. Und der Herr Gemahl, das war, glaube ich, in nicht wenigen Jahren ich, der schläft schnell durch, der kommt mit seinem Zeitbudget ganz ordentlich zurecht und lässt sich von diesen Dingen gar nicht so anfechten oder es stört ihn gar nicht so. Und da sind die Dinge ungleich verteilt und es kann schon zu Neid führen.
Ja, also ich habe das tatsächlich in der Zeit, als die Kinder klein waren, gar nicht so extrem erlebt, weil ich so gerne Mama war und auch gerne die Arbeit mit den Kindern gemacht habe und irgendwie auch schnell was übernehme und halt so eine fleißige, gewissenhafte bin oder so. Ich habe eher mit den Jahren gemerkt, dass es so ein bisschen an mir nagt, dass ich dachte, boah, da ist vielleicht doch was bisschen unausgeglichen zwischen uns. Und das ist schon spannend, gell, dass ich das heute manchmal einfordere und dass ich dich manchmal drauf anspreche und einfach möchte, dass es gerechter zwischen uns zugeht. Ja, also da ist vielleicht der Neid auch nicht ganz unberechtigt, aber dass man das Gefühl des Neides hat und dann halt so grantig wird und unzufrieden und eigentlich die Liebe da kaputt geht drüber, das ist halt das Schwierige, weil grundsätzlich, dass so ein Gefühl da ist und angeguckt werden muss und man auch die Ungerechtigkeit, die vielleicht da jetzt sich so systematisch eingeschlichen hat, dass man die anguckt, ist ja voll berechtigt.
Das ist halt so dieses Gefühl, naja, der lebt sein Leben, das kann ja auch in anderen Bereichen sein, und ich darf meins nicht leben, weil ich so viel Verantwortung habe, weil ich für alles zuständig bin. Das Zweite, was wir nennen wollen, ist der Sozialkapitalneid. Das gibt es auch bei nicht wenigen Paaren, dass einer so ein bisschen mehr glänzt, also so das Bild ist dann bei der Party. Der eine ist der Star der Party, der Unterhalter, da scharen sich die Leute drum. Und der andere, der steht so ein bisschen nebendran. Es ist so ein ganz komisches Gefühl, graue Maus oder unbeachtet. Und da kann man dann auch neidisch werden. Vielleicht wäre man selber gerne in der Situation oder man fühlt sich zurückgesetzt. Naja, der hat ja sein Publikum, aber wo bleibe ich in der Gesellschaft? Ich.
Genau. Ich kenne Paare, da ist es tatsächlich so ungleich verteilt. Der eine halt so everybody's darling und der zweite, der Partner, eher jemand, der sich ein bisschen schwerer tut, mit den Leuten warm zu werden oder so Begeisterung für sich zu fischen. Und da kann man, ja, das kann schon schwierig sein. Da ist halt wieder so eine Gewichtsverschiebung hin zum einen und der andere sieht das und denkt, boah, ich würde auch gerne so strahlen wie du. Und ja, was Ähnliches passiert natürlich beim Kompetenzneid, so haben wir den bezeichnet. Ne? Zum Beispiel bei uns gab es das manchmal, oder ich sehe das jetzt bei jungen Eltern, da kommt der eine Elternteil oft, das ist die Mama und nimmt das Baby auf den Arm und das Baby ist ziemlich schnell zufrieden. Die Mütter haben natürlich auch noch den Vorteil, dass sie oft die Brust reichen können und dann ist das Kind einfach schnell gestillt. Und der andere steht vielleicht daneben und denkt sich, boah, und ich mühe mich ja ab und kann noch so viel schaukeln und hüpfen und tragen und sonst was und ich kriege das Kind nicht zur Ruhe. Aber das kann auch sein, dass man also Kompetenzneid an allen möglichen Stellen. Mensch, die kriegt so schnell da, was weiß ich, das Haus kurz mal picobello aufgeräumt und ich mühe mich hier ab und stehe daneben und denk, boah, warum schaffe ich das nicht auch?
Oder bei dir wär's dann noch der Technikneid. Du fährst den Computer ins Chaos und ich kann da mit ein paar Klicks die Sachen wieder in Ordnung bringen, manchmal.
Hey Leute, wie oft habe ich das schon erlebt? Ich rufe meinen Mann entsetzt und sage, der geht nicht mehr. Er fährt einmal hoch und runter und das Ding läuft wieder. Aber tatsächlich verstehst du auch die Technik und kannst tatsächlich auch Dinge reparieren, wenn sie wirklich kaputt sind. Und da bin ich nicht neidisch, da bin ich einfach dankbar.
Guter Ansatz.
Mich überhaupt nicht um diese Aufgabe. Sie interessiert mich einfach nicht genug.
Das ist bedauerlich, aber ist es bei den Menschen unterschiedlich. Ich glaube,
da vielleicht eher in was, wo ich auch so gut sein möchte, da werde ich dann neidisch. Aber wenn ich denke, nee, da bin ich froh, dass die Aufgaben so verteilt sind, da ist der Neid nicht so schnell da.
Es gibt im digitalen Zeitalter auch den digitalen Neid. Es gibt da Paare, wo das Engagement in den sozialen Netzwerken sehr unterschiedlich verteilt ist und der eine oder die eine präsentiert sich in Instagram, hat viele Follower oder auf dieser Berufsplattform LinkedIn und da ist man angesehen. Und der andere hat weder diese Followerzahlen noch überhaupt diese Interaktionen und denkt, da ist einer, der ist da, strahlt da so im digitalen Raum und ich selber komme da auch nicht. Ähnlich wie vorher mit diesem Sozialkapital-Neid, also dass man irgendwie der andere glänzt in der Öffentlichkeit, auch in der digitalen Öffentlichkeit und ich stehe daneben.
Ja, und auch in die Richtung geht es mit der Biografie. Auch auf die Biografie des Partners kann man neidisch sein. Der andere hat vielleicht einfach viel von zu Hause mitgekriegt, hat ein gutes Kapital, zum Beispiel vielleicht schon eine Wohnung mit einbringen dürfen in die Ehe. Oder der andere hat vielleicht so tolle Geschwister und so eine große Familie und du selbst sagst, wow, und ich habe keine Geschwister. Und wieder immer dieses Ungleichgewicht, das schnell das.
Ja, aber ich glaube, da ist es nicht nur Ungleichgewicht, sondern dieses Gefühl, ich hatte eine schwere Kindheit, ich hatte es schwer, dahin zu kommen, wo ich bin. Du hattest es leicht, dahin zu kommen, wo du bist. Also da ist eben dieser Neidfaktor. Und du siehst gar nicht, wie schwer ich es hatte. Und wenn du wüsstest, wie schwer ich es hatte, dann würdest du mir mit mehr Verständnis begegnen und würdest manche Sachen ganz anders einschätzen.
Genau, da kann dann auch tatsächlich so eine Bitterkeit aufkommen, dass man denkt, warum hat die es so leicht gehabt oder so gut gehabt und ich habe es so schwer. Ja, genau. Oder die hat immer noch so viele tolle Ansprechpartner in ihrer Familie und ich stehe so alleine in der Welt oder so.
Ja, und also ich sag mal, solche Gefühle kann es ja geben. Das ist jetzt auch nicht sträflich. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt und so kommen solche Sachen auf. Wir stellen mehr die Frage, wann wird es eigentlich gefährlich? Was sind so die Alarmsignale oder die roten Flaggen, wo man merkt, oh, da kriegt der Neid jetzt Überhand. Und wir glauben, wenn so dieses Level von Schadenfreude erreicht wird. Dem anderen misslingt was und du hast wenig Mitleid, sondern naja, so eher das Gefühl, gute Sache, jetzt daraus wird sie oder daraus wird er was lernen. Das ist dann schon ziemlich gefährlich. Also was weiß ich, ich habe für meinen Job eine Präsentation vorbereitet und komme dann abends heim und sage, ist total schief gegangen, Technik hat erst nicht funktioniert und als sie dann ging, haben die Leute im Kreis meine Präsentation total verrissen und ich bin mit dem Thema, das ich präsentieren wollte, gar nicht durchgekommen. Und du würdest dann denken, hoffentlich nicht sagen, so, grad recht, wie man auf Schwäbisch sagt, jetzt spürt er mal, wie das so ist, wenn man mal eine Niederlage erleidet.
Oh, wie schrecklich. Tatsächlich haben wir das im Leben manchmal erlebt, also nicht in unserer Ehe, aber so im Außen, dass Leute unsere Familie gesehen haben und da ist so viel gut gelaufen und die Leute, manche sind da neidisch und denken sich, Mensch, warum kriegen die das so hin?
Ja.
Und wenn dann doch mal was ist, eine Krankheit oder irgendeine Niederlage oder ein Kind kommt in der Schule nicht so gut zurecht, dann ist es eher so ein, na, endlich kriegen die auch mal eine Abreibung oder endlich müssen die auch mal was durchmachen. Und es gibt es tatsächlich auch in Paarbeziehungen. Und wenn das in Paarbeziehungen ist, ich glaube, das ist der apokalyptische Reiter von Gottman, diese Verachtung oder dieses wirklich den anderen wirklich gering achten. Und das ist natürlich schrecklich.
Furchtbar. Komm, ich habe ja hier eine Frau, die Psychologie studiert hat, an meiner Seite. Lass uns mal in die Psycho-Ecke gehen, denn die spannende Frage ist ja, wo kommt es her? Warum sind wir ausgerechnet auf den Menschen, den wir angeblich lieben und den wir hoffentlich auch wirklich lieben? Wie können wir auf unseren liebsten Menschen neidisch sein? Es ist ja eigentlich crazy.
Ja, weil wir halt, also da gibt es den Leon Festinger, der hat die Theorie des sozialen Vergleichs aufgestellt und der sagt halt, wir Menschen, wir messen uns normalerweise nicht mit denen, die sowieso uns haushoch überlegen sind. Also ein Elon Musk oder was weiß ich, irgendeine tolle Schauspielerin oder erfolgreiche Menschen, die sind nicht die, mit denen wir uns jetzt vergleichen, sondern wir suchen Menschen in unserem Umfeld, die so etwa auf Augenhöhe mit uns sind. Und der Partner an deiner Seite, deine Ehefrau, dein Ehemann ist halt jemand, der ist eigentlich der nächste Vergleichspartner. Ah. Ihr seid zusammen unterwegs im Leben, ihr seid eigentlich so Seite an Seite, Hand in Hand. Und dann ist es natürlich ein guter Vergleichspartner. Und da möchte man Ausgewogenheit und möchte man etwa gleich auf sein. Und wenn dann der andere einen so überragt, dann kann das auf jeden Fall eine Falle sein, in die man reintappt, dass man dann in diese soziale Vergleichsfalle fällt.
Okay. Aber das gilt ja eigentlich nicht für alle Bereiche. Also du bist ja in vielem besser, ich bin vielleicht auch in manchem besser. Mhm. Und es gibt ja viele Bereiche, wo einen das überhaupt nicht juckt. Also dass du jetzt unsere Deko-Königin im Haus bist und Sachen wirklich schön machst, was ich nie hinbekäme, da käme ich gar nicht auf das Thema Neid. So wie du gerade gesagt hast, dass ich einen Computer wieder zum Leben erwecke, macht dich nicht neidisch, sondern höchstens dankbar. Ja. Woher kommt sowas?
Aber das ist wahrscheinlich, also das ist genau das da, wo du keine Konkurrenz empfindest. Da musst du dich nicht messen. Mhm. Weißt du, also ich bin total froh, ich habe überhaupt kein Interesse an der Technik. Ja. Und da bin ich froh, dass du das übernimmst und du bist total froh, dass ich die Deko übernehme. Immer da, wo wir wie in Konkurrenz sind, weil wir vielleicht ein gleiches Feld verfolgen, gleiches Ziel verfolgen oder eine gleiche Aufgabe bestreiten, da bist du halt die nächste greifbare Messlatte.
Okay, also das heißt, wenn wir jetzt, wir halten ja beide auch alleine Vorträge, du eher vor Frauen, ich eher vor Männern, dann vergleichen wir uns und dann werden wir neidisch, wenn der andere mehr Publikum hatte. So?
Ja, sowas kann passieren, tatsächlich. Ah, okay. Genau, das könnte passieren. Warst du mal neidisch?
Nee, ich bin da. Wie gesagt, das ist ja nicht unser großes Thema. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann entsteht auch dieses Bedürfnis, das abzuwerten. Also wenn das jetzt bei uns ein Thema wäre, dann würde ich sagen, was weiß ich, ich spreche vor Männern, kamen wenige. Ja, aber da war auch ein Fußballspiel und dann wird es sozusagen wieder so eingeordnet.
Ach so, dass man es praktisch so irgendwie...
Es liegt nicht so an mir, das muss ja dann deutlich werden.
Ja, also das ist immer ganz wichtig, dass man eben das im Außen verorten kann, dass man es nicht auf sich selbst beziehen muss. Dann ist es leichter, ne? Ja. Genau, dann kommen wir leichter klar. Ich denke sowieso, es hat alles mit unserem Selbstwert, mit unserer Sicherheit in uns selbst zu tun, mit dem, dass wir wissen, wer wir sind, was unseren Wert ausmacht. Ich denke immer, wenn du weißt, ich bin ein von Gott geliebter Mensch, ich habe einen Wert und ich kann mich auch selbst lieben, dann kannst du also auch leichter jemand anders neben dir blühen lassen.
Kommen wir doch noch zur, sagen wir mal, Gender-Dynamik, die es gibt. Und die ist ja bei uns schon ein Thema gewesen. Ich glaube, sie ist zum Teil sogar heute noch. Es ist die Frage der Rollenbilder und Modernität, also die Frage insbesondere, wie teilen wir die Aufgaben, die zu Hause sind, aus. Mhm. Es gibt schon die bekannten Statistiken, dass Männer keine Frau wollen, die mehr verdient als der Mann.
Da fühlen sich so viele Männer immer noch entmannt, wenn ihre Frau sie in der Karriere überflügelt. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich was aus der Tradition immer noch so in den Gliedern steckt, oder? Weil da denkt man sich, das muss doch eigentlich überhaupt nichts ausmachen. Aber da haben wir immer noch auch gesellschaftlich diese Tendenz, selbst Frauen suchen sich eher Männer, die vom Status her ein Stück höher stehen, die mehr verdienen, die erfolgreicher sind. Es ist komisch, dass wir uns da so automatisch einordnen. Und das ist übrigens, ich meine, du verdienst nach wie vor mehr als ich, aber das ist was, wo ich so dankbar bin, dass wir diesen Sprung geschafft haben, für mich raus aus dem Hausfrauendasein in die Berufstätigkeit. Und als ich damals noch studiert habe, da hättest du auch neidisch sein können und sagen, boah, die darf sich jetzt nochmal, darf nochmal die Schulbank drücken und ich muss hier Geld verdienen. Und dann, wo ich dann angefangen habe, auch erfolgreich darin zu sein, da hast du eigentlich immer mich angefeuert und hinter mir gestanden und das gut gefunden. Das war echt, da bin ich heute noch so dankbar.
Gut.
Das stärkt die Liebe, ne? Wenn man jemand hat, der einen anfeuert, statt einen, der sagt, ich bin neidisch und ich gönne dir das nicht. Aber dieses, diese Passiv-Aggressivität, weil man sich vielleicht in seiner Rolle als Mann oder Frau vom anderen herabgewürdigt fühlt oder weil man neidisch ist auf den Status des anderen. Auch Frauen, die oft neidisch sind, weil ihre Männer vielleicht freier sein können, weil sie sich jetzt nicht so intensiv um Haushalt oder Kinder kümmern. Und dann entsteht sowas wie so ein Sozialneid. Wir nennen das den Gender-Neid oder die Gender-Dynamik, die da ist. Und da muss man drauf gucken und da muss man gut drüber reden und sich absprechen und das klären miteinander. Wo stehen wir da und wollen
wirklich
wir da irgendwelche
wichtig,
da antiken Modelle leben oder wollen wir unseren Weg gehen?
Da gibt es sogar eine Studie vom europäischen, vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, die zeigen, wenn Paare das nicht besprechen, wenn Paare sich nicht klar darüber werden, wie gehen wir mit unterschiedlichem Status um, dann steigt rapide das Trennungsrisiko. Also hier killt der Wettbewerb, den zwei miteinander haben, die sichere Basis. Und wenn das bei euch ein Thema ist, dass ihr beide irgendwo hinstrebt und der andere immer das Gefühl hat, es geht auf meine Kosten, dann solltet ihr das unbedingt besprechen und da ein Stück weiterkommen und wieder eine Einheit werden, damit ihr gemeinsame Ziele verfolgt und nicht nur jeder seins.
Voll. Ja, jetzt haben wir euch ganz viele Fallen genannt, ganz viele Möglichkeiten, wo man neidisch sein kann und wo wir es einfach auch sehen bei vielen Paaren. Es ist ja noch die Frage, wie kommt man denn da raus? Was kann man ganz proaktiv tun, um diese Neidfallen zu bekämpfen?
Zuerst Prävention ist ja sowieso unser großes Thema. Sich Haltungen aneignen, die helfen, wenn es auch mal ein bisschen schwerer wird. Und da gibt es sogar einen richtig kleinen Hack. Der heißt mit Freude lernen. Dass man also, wenn dem anderen was gelingt, wenn der andere einen Erfolg hat, sofort umschält auf, jawohl, das will ich mit dir feiern. Das haben wir, glaube ich, sogar insgesamt viel zu wenig getan. Denn wir haben ja das eine oder andere im Leben auch erreicht. Es ist nicht alles schief gegangen bei uns. Und dass man dann das wirklich feiert. Also das fängt mit so Sachen an. Einer kommt heim und sagt, hey, bei uns gibt es jetzt doch nächsten Monat eine Gehaltserhöhung. Und der andere sagt dann nicht, der kriegt jetzt mehr Geld und ich verdiene weiterhin das, was ich habe. Sondern sagt, ja, hey, das ist ja super. Komm, lass uns feiern. Lass uns, was weiß ich, meinetwegen sogar eine Flasche Sekt aufmachen. Die ist ja nicht so teuer und wird sicher von der nächsten Gehaltserhöhung kompensiert und dass da so eine echte warme Freude rüberkommt. Dein Sieg ist auch mein Sieg. Es ist unser Teamerfolg und mehr für dich heißt ja nicht weniger für mich. Das kann man lernen und das ist sowas. Achte da mal drauf, wenn der andere eine gute Nachricht habt, wie ihr darauf reagiert, ob ihr euch wirklich gleich von Herzen mitfreuen könnt und wenn ihr spürt, oh, jetzt kommt doch ein bisschen Neid auf, dass ihr das überwindet und sagt, hey, wie kann ich das mit dir feiern?
Ja, und wenn du echt so ein tiefes Neidproblem hast mit deinem Partner, dann kann es sein, dass du wirklich da hingucken musst und bei dir mal einfach vor der eigenen Tür kehren, überlegen, wo kommt das her? Das kann echt auch wieder was Altes sein, was du schon von Kindertagen mitbringst und was jetzt in eure Beziehung reinschwappt. Das Zweite, was ihr machen könnt, das ist, dass ihr ganz aktiv diesen Mechanismus austrickst, dass wenn wir auf dem gleichen Spielfeld stehen, wir uns in Konkurrenz führen. Also da gibt es den Abraham Tesser, der hat das SEM-Modell, das Self-Evaluation-Maintenance-Modell entwickelt. Der hat gesagt, also wenn wir überhaupt nicht in Konkurrenz sind, ist es gar nicht schlimm, aber da, wo wir konkurrieren, da sind wir gefährdet, neidisch zu werden. Und jetzt kann es zum Beispiel sein, ihr habt so ein Feld, wo ihr konkurriert, was weiß ich, beide kochen gerne. Und dann ist vielleicht der eine neidisch, dass der andere so toll die Pizza hinkriegt und ich kriege sie nicht so toll hin. Und dann könnte man sich dieses Spielfeld, um das man konkurriert, aufteilen. Und man könnte sagen, weißt du was, du darfst dich in den Hauptspeisen profilieren und ich kümmere mich um die Desserts und werde darin die Spitzenköchin der Desserts und du wirst der Pasta-König oder so, ne?
Das ist eine gute Idee. Mir fällt jetzt auf, ich lerne langsam, warum wir so wenig Neid hatten, weil wir in so wenigen Bereichen in Haus, Beruf und so weiter konkurrieren.
Wir haben uns immer das Spielfeld aufgeteilt.
Wir sind voll komplementär. Weißt, ja. Wäre ja auch ein Beispiel Garten. Wenn beide richtig Bock haben, Gartengestaltung, den zum Blühen zu bringen, dass man den ein bisschen aufteilt und sagt, du nimmst die linke Hälfte, die rechte Hälfte sollte natürlich auch ein bisschen harmonieren, aber das darf jeder da spielen und bepflanzen und Früchte ziehen und was auch immer, was er möchte. Also das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
Oder man macht einen Spaß draus und sagt, komm, wir machen einen Wettbewerb, wer kriegt die schönsten Karotten zum Wachsen?
Genau, aber auch da
aber ohne Neid dann, sondern zum Lachen.
Auch da werde ich nicht mit dir konkurrieren, was den Garten anbetrifft. Genau. Gehen wir noch auf den Zeit-Neid-Killer, weil der ist einer der wenigen Sachen, die man auch eigentlich relativ objektiv messen kann.
Ja, also Wart ihr auch schon mal neidisch, dass der andere mehr für sich Zeit hatte, dass der andere sich mehr gönnen konnte als ihr, dass ihr das Gefühl hattet, Mensch, ich bin so am Rödeln und ich bin ständig unter Druck und ich muss so viel machen und der andere kann sich einfach mal, was weiß ich, einen Saunanachmittag gönnen oder einen Spaziergang mit der Freundin oder sonst was. Und da würden wir sagen, Leute, guckt wirklich, dass das sauber verteilt ist, dass jeder auf seine Kosten kommt, dass eine Fairness da in den Ressourcen hergestellt wird.
Ja. Also da kann man so einen Zeitkassensturz machen, einfach mal fragen, wenn man eine Woche analysiert, wer hatte wie viel Zeit für sich oder wer wollte wie viel Zeit für sich. Das war übrigens doch ein bisschen Thema zwischen uns. Dein Mann, Buch lesend auf dem Sofa, war dir manchmal eine Anfechtung, wenn du so viel Arbeit hattest. Mhm. Und auch zu Recht. Also ich glaube, da ging es bei uns nicht super fair zu. Aber da kann man auf jeden Fall einen Kassensturz machen. Und wenn dann einer sagt, guck mal, ich hatte diese Woche eigentlich nur 2 Stunden am Dienstagabend und sonst habe ich eigentlich nur durchgerödelt. Du hattest mehr Zeit, du warst joggen, du warst mit deinen Freunden weg und so weiter. Können wir das ein bisschen fairer aufteilen? Wenn man das objektiviert, dann ist auch eine Möglichkeit, dagegen zu steuern. Denn am Ende sollte ja beide mit dem zufrieden sein.
Ja, wir denken einfach, es ist so viel besser, wenn wir es schaffen, uns in Fairness zu begegnen, uns nicht als Gegner zu verstehen, die jetzt hier kämpfen um die Ressourcen, die einander irgendwie was abgraben wollen, sondern dass wir sagen, wir kämpfen zusammen auf der gleichen Seite des Tennisplatzes. Wir spielen gemischtes Doppel und wir sind aber eben ein Team. Und dazu gehört es sicher, dass man auch die Dinge anspricht, vielleicht das auch mal benennt. Du, ich merke das, das macht mir ein Grummelgefühl, dass ich das Gefühl habe, ich muss so viel mehr arbeiten und du hast so viel mehr Freizeit. Lass uns drüber reden. Was ist da eigentlich? Ist es wirklich so? Und können wir da auch uns entgegenkommen? Können wir da mehr Fairness schaffen? Und das eben in all den Bereichen, die wir genannt haben, wo auch immer du vielleicht neidisch bist auf die mehr Freunde, die dein Partner hat, die mehr Offenheit, die der hat, das mehr Strahlen, das er hat oder sie hat. Und dass ihr sagt, kommt, wir stellen uns auf die gleiche Seite. Wir sind nicht die Feinde, indem wir bekämpfen uns nicht, wir beneiden uns nicht, sondern wir bringen einander zum Strahlen und wir sind doch ein Team und ich darf auch profitieren von dem, wo du gut bist.
Und deshalb, wenn ihr spürt, dass Neid bei euch aufkommt, das ist ein Signal. Also Neid heißt nicht jetzt, eure Liebe ist kaputt und da ist nichts mehr zu retten, sondern das ist eher so wie im Auto, wenn die Öllampe angeht. Und ist ja auch manchmal so ein Signal, ah, jetzt stimmt eigentlich was mit meinem Selbstwertgefühl nicht. Ich fühle mich nicht mehr genug beachtet, ich bräuchte mehr Liebe, mehr Bestätigung und das kann ein völlig berechtigter Anspruch sein, da muss man sich auch nicht dafür schämen, manchmal geht es auch ungerecht zu, das kann man auch ansprechen, aber man sollte daraus nicht einen Keil machen, der auseinandertreibt, sondern das eher wieder den Keil rausziehen, der anfängt und sagen, wie können wir es gemeinsam lösen? Wie können wir den Teamgedanken stärken? Wie können wir miteinander dafür sorgen, dass wir einander gegenseitig zum Wachsen, zum Glänzen, zur Freude bringen? Und das ist möglich. Manchmal ist auch das, was ein Partner macht, was dich neidisch macht, gar nicht böse Absicht, nicht Rücksichtslosigkeit. Manchmal ist es nur Unbedachtheit. Oder das Problem liegt auch wirklich nur bei dir, weil der andere wirklich was Gutes macht. Aber du würdest auch gern sowas Gutes machen und dir fehlen vielleicht die Ressourcen dazu.
Und eben, ich denke gerade noch, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die neidisch ist, dann stell dich nicht nur auf den Standpunkt, dass du sagst, du bist neidisch, das darfst du nicht sein, sondern guck wirklich, wo ist vielleicht dein Anteil, wo du sagen musst, vielleicht den anderen wieder mehr ermutigen musst, dem anderen mehr helfen musst, dem anderen unter die Arme greifen, dem anderen auch seinen Raum geben musst, weil beides hat irgendwie seine Berechtigung, ne? Und auch, also dieser Punkt, wenn ich den Neid fühle, dann muss ich nach meinem eigenen Herzen schauen. Neid ist nicht gut, ist nicht gesund, aber es hat vielleicht auch einen berechtigten Anteil, weil der andere wirklich mir den Raum nimmt und mich nicht gerne blühen sieht. Und so können, wenn ihr da ins Gespräch geht und gut füreinander sorgt und sagt, es geht darum, dass wir auf einer Seite kämpfen und dass unser Wir gestärkt wird, dann habt ihr eine richtig gute Perspektive.
Okay, dann geht in die KI und macht euch ein Siegel, so ein rundes Siegel für eure Ehe. Da steht drauf, neidfreie Ehe. Und vielleicht schafft ihr das so innerhalb einer Woche oder eines Monats oder eines Jahres, dass ihr sagt, jetzt können wir uns das Siegel an die Tür heften und verleihen. Wir führen eine neidfreie Ehe. Wir fördern einander und beneiden einander nicht.
Ja. Schatz, hast du uns ein Wow der Woche?
Ja, und wenn du es noch nicht gesehen hast, dann muss ich dir mal eine spannende Frage stellen. Wir haben ja im Emma-Prinzip mal geschrieben von einem Paar, Aerosmith, die waren mal das längst verheiratete Paar und die waren zusammen
80 Jahre verheiratet.
Die waren 80 Jahre verheiratet. Und wie viel war das Gesamtalter?
Ich glaub, würde sagen 205.
205 oder 208 Jahre alt. Mhm. So, und jetzt habe ich ausgegraben, wer im Moment das am längsten verheiratete Ehepaar ist. Und jetzt schätze mal, wie das Gesamtalter ist.
Also wenn die 205 waren, dann sind die jetzt vielleicht 211 zusammen?
Nah dran, tatsächlich sind es 215.
Wow, die sind alt.
Also es geht um Lyle und Eleanor Gittens aus Miami. Er ist 108, sie ist 107, macht zusammen 215, halten also den Guinness-Rekord. Die lernten sich 1939 auf dem College kennen, heirateten 1941, sind also jetzt 85 Jahre verheiratet. Und die haben ein Interview gegeben, in den USA wurde das ausgestrahlt und da sagen sie: You just live every day and become almost one person. Also du lebst einfach Tag für Tag und du wirst fast eine Person. Was ein schönes Bild ist, was auch nicht ganz stimmt. Wir legen auch immer Wert darauf zu sagen, man bleibt auch Individuum, also Einzelpersönlichkeit. Aber man wächst über so einen langen Zeitraum schon zusammen. Und noch spannender ist der Satz, über den müssten wir fast mal einen Podcast machen. Liking the person is even more important than loving. Mm. Dass du die Person an deiner Seite magst, ist fast noch wichtiger, als dass du sie liebst. Das wäre jetzt hochphilosophisch zu fragen, ob das alles so richtig ist. Aber einander mögen und auch viel dafür zu tun, dass man einander weiterhin mag, das ist schon ein Geheimnis für 85 Jahre Ehe. Es ist echt der absolute Hammer. Also, wir sind in diesem Jahr 40 Jahre verheiratet. Wenn ich das hier so lese, komme ich zur Überzeugung.
Da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out the world, it's in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat.